Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann, Christian.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen sehr besonderen Sendung. Bin ich nämlich auch sehr gespannt drauf. Wir widmen uns heute dem Buschfliegen und dem Stallfliegen, wobei das Stallfliegen aber nicht zu verwechseln ist mit dem Stallfliegen, also dass dann die Hupe im Flieger angeht, das hat andere Hintergründe. Dieses heutige Interview wird Johann mit mir führen und ich freue mich ganz herzlich hier mit mir auf Riverside begrüßen zu dürfen. Hallo Johann, herzlich willkommen.
Hallo Fritz, schönen guten Abend.
Johann, was machen wir heute Abend? Ich habe es ja schon so ein bisschen verraten.
Genau, also wie du es schon gesagt hast, reden wir heute über Stall, was das genau heißt, sagt uns gleich am besten unser Interviewgast, der weiß es besser als wir beide zusammen. Und übers Buschfliegen, vor allen Dingen übers Buschfliegen in Europa, was ja für viele irgendwie, glaube ich, nicht zusammengeht. Also ich glaube, es gibt viele Leute bei uns, die träumen davon, einmal in Alaska zu fliegen oder irgendwo in Amerika, aber dass das auch in Europa geht, das wissen nicht viele. Und da haben wir heute, glaube ich, den genau richtigen Gast bei uns im Podcast. Das ist der Maxime Compagnon. Maxime, freut mich, dass du da bist.
Danke, bonsoir. Ist schön, bei euch zu sein. Danke.
Ja, super. Dann würde ich gleich mal loslegen. Und Maxime, könntest du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, also Maxime Compagnon, ich komme ursprünglich aus Frankreich. Südlich, so 100 Kilometer südlich von Paris. Ich wohne südlich von München schon seit knapp 14 Jahren und ich bin Projektingenieur bei BMW Motorrad. Ich bin knapp 40, also nächstes Jahr, huhu, und fliege, habe angefangen mit offiziell mit 15 Segelfliegen in Frankreich, ein bisschen mehr als 10 Jahren. Und dann bin ich direkt nach dem Studium in Deutschland angekommen und habe in die Automobilbranche gearbeitet. Und dann, ich hatte schon einen UL-Schein, also wir starten sofort auf UL-Schein. Ich hatte schon einen UL-Schein, einen französischen UL-Schein, neben dem Segelflugschein. Und in 2009, wie viele von euch, wie ihr wisst, eine französische UL-Schein ist nicht gültig in Deutschland, wenn man auf eine deutsche Maschine fliegen möchte. Deswegen müsste ich meine deutsche UL-Schein machen, weil ich damals chartern sollte. Und das habe ich gemacht in Jesenwang, ein super Flugplatz westlich von München. Und habe immer noch sehr gute Freunde da. Genau, und in 2014 hatte ich das große Glück, mein eigene UL zu gönnen, eine Zwin Savage Cruiser. Und seitdem fliege ich ja ziemlich, also viel, kann immer mehr fliegen. Aber ja, also sehr viel in den Alpen, weil ich aus der Segelfliegezeit viel in Bergen auch geflogen bin, auch aber nicht nur. Und mir macht es am meisten Spaß, in den Bergen zu fliegen. Und dann kam noch dazu diese ganze Buschfliegen-Themen. Mhm. Dann können wir gerne drüber sprechen.
Das machen wir gleich. Aber als Segelflieger interessiert mich natürlich auch diese Vergangenheit. Bist du da gleich als junger Spund mit 14 angefangen oder wie bist du dazu gekommen?
Also ich habe das große Glück gehabt, dass meine Großeltern nur 5 Kilometer entfernt von einem von den größten Segelflugclubs in der Nähe von Paris gewohnt haben. Chérance, Mont Chérance ist der Club, so Lima Fox Charlie. Und für mich ist immer noch mein Segelflugclub. Ich habe sehr viele gute Freunde da noch und besuche sie immer gerne, wenn ich mit meinem Flieger unterwegs in Frankreich. Sehr viele Maschinen. So, ich habe das Glück gehabt, mit 6 meinen ersten Flug auf den Twin Astier zu machen. Natürlich ohne Fallschirm am Rücken, einfach nur ein fetten Kissen. So, hello, Sicherheit. Und dann sollte ich leider knapp, also 9 Jahren warten, bis ich endlich richtig fliegen durfte. Und genau, und dann hatte ich wieder das große Glück, dass meinen Eltern damit geholfen haben und noch dazu, sagen wir, die Regierung und mein Studium, weil wir als Studenten, also Schüler und Studenten in Frankreich sehr viele Hilfe vom französischen Segelflugverband und die Unis bekommen haben, sobald wir auch so Wettkämpfe geflogen sind. Und das hat wirklich sehr viel geholfen. Und plus unser Club, der sehr viele verschiedene Segelflieger hatte. Und ich habe wirklich die Möglichkeit gehabt, sehr viele Segelflieger zu fliegen. Also verschiedene Maschinen. Von, klar, ASK 13, 21, Duodiscus, Janus B für die zwei Sitzer und ASH 25 auch. Und dann, das war damals, hat man Astier, dann ein Pegas. Pegas ist ein französischer Nachbar von dem ASW 21. LS4, LS6, Discus, ASW 25, glaube ich. LS8. Vantus 2 CT und so weiter. Also wirklich cool.
Die
Wirklich cool.
ganze Bandbreite dieses,
Ja.
die
Das war ziemlich
Segelflugzeugflotte
krass.
gerade zu bieten hat, ja.
Ja. Sehr viel F-Schlepp, also leider keine Winde, weil ich bin genau gegangen, als mein Club einen von den ersten in Frankreich, der eine Elektrowinde gekauft hat. Und seitdem, die nutzen diese Winde extrem viel, weil mein Segelflugclub auf dem Plateau liegt und La Seine, der Fluss, ist 100 Meter tiefer. Und es gibt so einen Hang und selbst im Winter, wenn wir Glück haben und es gibt Südwind, dann kann man, ich habe einen guten Freund von mir, der einen LS1 hat, der ist schon 5 Stunden im Winter hin und zurück. So 10 Kilometer hin und zurück, 5 Stunden lang so geflogen. Das ist möglich. Total krank, aber ja, jetzt haben die eine Winde und das ist super cool, weil die machen gute Preise. Eine Windelstart kostet 7 Euro und die haben auch jetzt wieder, die kaufen wieder alte Segelflieger wie eine K8. Und das Ziel ist genau, also einigermaßen billige Flüge hauptsächlich an Schüler und Studenten anzubieten. Und mit der K8 zum Beispiel und eine Windestart, du kannst, also ein Flug, der mehr als 5 Stunden dauern würde, kostet nicht mehr als 30 Euro.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Das ist doch klasse. Das ist ja das, was wir, glaube ich,
Wirklich.
alle wollen, dass alle so viel wie möglich die Faszination vom Fliegen
Ja.
kennenlernen können, ne? Super
Genau.
Idee. Eine besondere Sache, die du machst außerhalb des Segelfliegens, ist natürlich jetzt dieses Buschfliegen, was, glaube
Ja.
ich, bei uns nur wenige kennen. Also ja, wir Segelflieger landen alle meistens auf Gras und das ein oder andere UL auch. Fritz mit seinem Piper Bomber traut sich schon weniger aufs Gras. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Also, ich muss sagen, es ist ganz ehrlich, es ist eng verbunden. Boah, es gibt das Bergfliegen noch dazu, so ein bisschen die große Liebe auch, das Bergfliegen. Und ich glaube, dass die große Verbindung ist einfach okay, beim Segelfliegen, man hat wenig Wahl, aber es ist die große Liebe, nicht geradeaus zu fliegen. Und sich sehr viel an der Umgebung anpassen. So, selbst mit einem Motor dann, so, wenn wir über Buschfliegen sprechen. Also hauptsächlich in Europa. Natürlich in Nordamerika, wo, also muss man ehrlich sagen, also Buschfliegen, wie ich es sehe, ist klar, ist Alaska, Kanada ursprünglich. Und es entsteht aus einer Nutzung, weil in diese Länder es keine Straßen gibt. Das Flugzeug ist wie ein Pickup oder wie ein Auto benutzt. Und Waren zu transportieren, um zu jagen, um zu angeln, um Leute auf den Berg zu bringen, Alpinisten und so weiter. Man braucht ein Buschflugzeug. Und die Leute schon vor dem Zweiten Weltkrieg, und es gibt extrem viele gute Bücher und Biografie über dieses Thema, sind am Flussbett gelandet in Alaska und natürlich mit Wasserflugzeug, klar, das ist auch Buschfliegen. Ja, für mich, das kommt aus der Region, aus der Ecke. Natürlich, es ist schwer, für mich zu sagen, ich bin Buschflieger. Also ich möchte gern, aber es ist, ich, nee, also, weil ich fliege zum Spaß. So, ich momentan, also natürlich, also eins ist nicht beruflich und zwei, es ist nicht, dass ich brauche mein Flugzeug, um Sachen zu bringen für meine Familie oder um zu leben. Es ist nur zum Spaß. Aber man kann schon sich sehr viel an, was die Jungs machen, annähern. Ja. Und dann das Parallel zu Segelfliegen ist, ja, zurück ist es einfach beim Segelfliegen. Es gibt eine schöne Straße, also eine schöne Kumulusstraße und daneben ist blau. Dann, ja, jetzt mit meinem Flieger, ich fliege auch unter die Straße. Ich will auch weniger meinen Motor nutzen und eine bessere Cruise schaffen. Und es macht mir auch mehr Spaß. Selbst wenn ich auf meine Route dann ein bisschen nördlich oder südlich von der Route wegen der Wolkenstraße fliege, es ist mir total Bums. Ja. Das macht mehr Spaß. Das ist so. Genau.
Das
Sich
heißt, du
an dem Umgebung anpassen. Ja.
navigierst du dann tatsächlich auch noch anders? Also du fliegst dann ja definitiv nicht der Magenta-Linie hinterher.
Ja, also es ist natürlich abhängig von was ich geplant habe, klar. Aber schon, ja. Also die Magenta-Linie ist mehr grob, ich will dahin. Aber es ist passiert oft, also wenn ich irgendwo nach Italien fliegen möchte oder so, durch die Berge, nicht drüber. Dann manchmal, ja, manchmal fliege ich in ein Tal und ich habe einfach die Linie so gezeichnet und ich kann mich erinnern, ah ja, vor einem Monat bin ich in dem Tal da geflogen, ah ja, dieses Mal möchte ich vielleicht eine andere Route nehmen und etwas anders machen, wenn natürlich das Wetter es erlaubt. Aber das ist, ja, also deswegen, also das ist pur Spaß.
Super. Eine Frage habe ich, weil du es gerade erzählt hast, dass Buschfliegen eigentlich für dich Kanada und Alaska ist. Jetzt wohnen wir da leider nicht oder zum Glück, je nachdem. Wie ist es in Europa? Wie würdest du es vergleichen in Europa und natürlich insbesondere in Deutschland?
Also in Deutschland ist leider nichts, weil also das Erste ist, dass wir in Europa nur mit UL nicht auf dem Flugplatz landen dürfen, also bis Deutschland, Österreich und Schweiz. So in alle anderen Länder in Europa, man darf außerhalb einem Flugplatz landen mit einem UL. Sobald der Grundeigentümer einverstanden ist und okay sagt. Und dann gibt es andere Regeln abhängig vom Land. Das ist aber zum Beispiel komplett anders in Skandinavien, hauptsächlich in Schweden. Schweden ist wie Alaska. Das kennen viele Leute, die nach Skandinavien und Schweden fahren mit dem Campervan und überall campen dürfen, selbst auf Privatgrund, sobald sie nichts kaputt machen und keinen Müll lassen und so weiter, ist dasselbe mit Fliegen in Schweden. Man darf überall landen in Schweden, auch auf Privatgrund, ohne eine Erlaubnis davor zu holen. Und ja, Schweden ist wirklich das Alaska von Europa. Es ist auch lustig, dass es im Norden ist.
Die gleiche
Ja, genau.
Mentalität.
Ja. Es ist einfach, das ist genau was, warum es mir Spaß macht, weil ich sage es selber in meinem Podcast, Europa ist eigentlich fast klein und hat extrem viele Länder. Und jedes Land, also ich liebe Menschen, die aus verschiedenen Kulturen kommen, und ich liebe Sprache auch. Und das für mich, ich finde es faszinierend, weil jedes Land hat seine kleine Regel. Und ja, das macht die Sache nicht einfach. Und gleichzeitig macht die Sache super interessant. Und es ist nicht, dass ich meine, klar, es ist nicht, dass wir, okay, übermorgen habe ich 2 Tage, um zu fliegen, werde ich in 6 verschiedene Länder fliegen. Das ist mit einem Buschflugzeug wie meine, der eine 135 km Cruise hat, 135, ja, ein bisschen schwierig. Aber ja, also es ist.
Sag mal, du hast vorhin gesagt, du hast einen eigenen Flieger. Kannst du uns ein bisschen was über dein Flugzeug erzählen? Weil ich glaube, das ist kein Flugzeug, wie sagt man so schön, von der Stange, oder? Das ist ein bisschen modifiziert, das Fliegerchen, ne?
Ja, genau. Also es ist eine Zeeland Aviation Savage Cruiser. Also das Modell ist ein Cruiser. Eins, warum Cruiser? Weil die Cruiser im Vergleich zu anderen Modellen, zum Beispiel die Cub, die aber super schön ist, einfach aerodynamisch mehr effizient ist und ein bisschen leichter. Und dann, was ist passiert? Ich habe der Flieger in 2014 bestellt, im Januar 15 bekommen. Und dann, es war aber mein erstes Spornrad. Ich bin hauptsächlich in 2015 bin ich nur auf Flugplätze gelandet. Aber trotzdem viel nach Frankreich und so weiter. Das Ziel war, wie viel Erfahrung wie möglich zu sammeln mit dem Taildragger, so mit dem Spornradflieger. Und dann hat es richtig in 2016 mit Buschfliegen, wenn ich sagen darf, also meine erste Flussbettlandung war in 2016 mit einem Freund, der schon das mehrmals gemacht hatte. Und genau, also wir können später drüber sprechen, aber wie man das macht. Also bei mir, das war mit Leute, andere Piloten, die das schon oft gemacht hatten. Und wie alles, es ist immer einfach, also das einfache Spots suchen und damit anfangen. Die Mods, was du gesagt hast. Also viele Sachen sind passiert einfach während der Zeit. Also mein Flieger jetzt war natürlich nicht so, als ich es bekommen habe. Die Reifen haben sich geändert, das Propeller hat sich geändert und so weiter. Ich würde sagen, das größte Mod zuerst, das war Propeller. Ich hatte ein Zweiblatt, 2 Meter groß, ein schönes Holzpropeller. Und ich habe es also in 2017 am Flussbett einfach ruiniert, weil Holz nicht gepanzert und es hat einfach Sand geschluckt und es hat geschliffen und ganz viele Steinschläge drauf habe ich gekriegt. So, ich habe es repariert, verkauft und dann habe ich mich eine Propeller wie sagt man, Leading Edge wieder auf Deutsch, ich weiß gar nicht mehr. Also mit Panzerung, also
Ja,
vorne.
okay.
Genau. Auch ich hatte vom Anfang an 21 Zoll Reifen, die nicht slick waren. Slick ist ganz wichtig für Buschflieger, weil wenn man auf dem Flussbett landet oder am Strand oder so und der Reifen Rillen hat, es entsteht eine Gefahr, dass diese Steine in dem Profil von dem Reifen stecken. Und wenn du wieder starten möchtest, gibst du Gas und diese Steine mit der Geschwindigkeit werden manchmal nach vorne hinter dem Propeller geworfen und dann kriegst du Steinschläger hinter deinen Propeller, was natürlich nicht schön ist. Und genau, deswegen, und Slicks sind auch besser, die rutschen ein bisschen, was auch gut ist auf Gras und schwimmen besser im Vergleich zu, ja, aber es ist nicht so gut auf Betonlandebahn damit zu landen. Genau, und dann habe ich ja die 27 Zoll von Desser, also die Aero Classic 27 Zoll, habe ich drauf montieren in 2017. Und danach Dämpfer von Tom Huber. Tom Huber ist der Selin-Dealer in Deutschland. Der hat sehr gute Dämpfer selber entwickelt, die natürlich besser als die originale Bungees sind. Und die reichen total aus, für was ich mache. Dann kam auch das Beste, und ich ärgere mich immer jetzt, dass es so lange gedauert hat. Ich habe ein gedämpftes Spornrad, also Sporn. Es ist ein T3 Tailwheel. Es gibt auch ein ähnliches Produkt von Acme, es heißt Stinger. Und es ist ein gedämpftes Sporn. Und es ist natürlich schön fürs Komfort, aber es ist extrem wichtig, um seinen Flieger zu schützen. Weil natürlich ein Spornradflieger ist am meistens wird hinten am Sporn kaputt. Also viele Leute haben natürlich ein Spornrad auf dem Spornradflieger kaputt gemacht. Selbst auf dem Flugplatz gibt es ein Loch, pff, kaputt. Es ist mir am Berg passiert, einfach nur gelandet in Italien, Berg hoch, gerollt die letzten 2 Meter und dann plötzlich höre ich Klack und dann so, es rollt nicht mehr. Da ist der Bolzen, was mein Matko-Nuss, wo mein Rad fixiert ist, an dem Sporn, ist einfach diese Bolzen einfach pff, gerade geschnitten worden. Zum Glück, es hat nichts am Seitenruder kaputt gemacht oder so, aber es hat gezeigt, dass natürlich, wenn man einen Sporn hat aus Stahl zum Beispiel, was sehr steif ist, dann werden Schläge von dem Rad an dem Flieger und hauptsächlich an die nee, Schweiß, an den Schweißpunkten vom Rumpf übertragen. Und es entsteht natürlich eine Gefahr, dass nach ein paar Jahren oder so und viele Landungen diese Schweißpunkten Rissen kriegen. Und viele Freunde von mir haben dieses Problem gehabt. Es ist auch oft manchmal, ihr könnt auch Bilder auf Internet sehen von Supercaps und andere Flieger in Alaska. Die sind hinten, ganz hinten, unten am Rumpf, die sind nicht bespannt. Genau auf dem Grund, um diese Schweißpunkte zu kontrollieren. Weil die sind genau Weak Points und genau da werden diese Schläge übertragen. Und es ist wichtig, das zu kontrollieren. Und natürlich mit einem gedämpftes Spornrad schützt du deinen Flieger da. Super wichtig. Genau.
Hast du auch ein größeres Spornrad dann? Weil, wenn ich
Ja.
mich jetzt mal so ein bisschen erinnere, die sind ja nicht sehr groß, die Spornräder. Das heißt, deins wird wahrscheinlich größer sein und dann eben zusätzlich gedämpft und auch nochmal irgendwie geschützt zusätzlich, oder?
Genau. Also ich hatte vom Anfang an ein Baby Bushwhale von Alaskan Bushwhales, weil ich einfach die Möglichkeit hatte, eine billiger zu bekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sage auch an alle meine Freunde, die so einen Flieger haben und ein neues Rad hinten haben wollen, ich sage sie, es ist ein bisschen es ist überdimensioniert. Eins, warum? Weil es sehr schwer ist, weil dieses Baby Bushwhale ist für Cessna 185 zugelassen. So, es wiegt wirklich eine Tonne, es ist super schwer. Ja, es ist groß, es schwimmt auf weichem Boden. würden, aber ganz ehrlich, ich kenne nur einen Ort, wo ich dieses Spornrad brauche, also wenn man brauchen sagen kann, weil ein normales 8 Zoll so Rad von Matco zum Beispiel oder so würde auch passen da. Aber am Po in Italien, da bei dem Fluss, es gibt ein paar Sandbänke, die sehr weich sind, wenn sie trocken sind. Die sind wirklich, weil das ist Flusssand im Gegenteil von Meersand. Und dieses Flusssand ist wirklich extrem fein und sehr weich. Und das Hauptfahrwerk, also mit 27 Zoll, hat gar kein Problem damit. Aber ein kleines Spornrad sinkt sofort drin. Selbst ein schmales Spornrad, da kannst du drauf landen, das ist kein Problem. Das einzige Thema ist wieder beim Starten. Da musst du wie schnell wie möglich dein Sporn, also dein Schwanz hochkriegen beim Starten. Sonst brauchst du länger, um zu starten, weil natürlich dein Spornrad in dem Sand so steckt
Widerstand
und
erzeugt,
länger
ne?
drin. Ja, genau. Und natürlich
Okay.
mit deinem fetten Sporn-Bushwheel, wie ein Baby-Bushwheel, dann schwimmt dieses 11 Zoll Spornrad auf dem Sand und das ist kein Problem.
Okay.
Ja.
Welche Flugzeuge eignen sich denn zum Buschfliegen und welche nicht? Also ich gehe mal davon aus, meine PA-28 ist ungeeignet, um am Po landen zu können, ne? Oder?
Ich glaube schon, ja.
Okay,
Ich würde
gut,
nicht
dann lasse ich die
probieren.
einfach in der Garage.
Ich würde nicht probieren, nein, das wäre
Okay.
keine gute Idee. Ich
Ich
glaube
glaube, ich kriege
nicht.
mit den anderen Ärgern aus der Haltergemeinschaft, wenn
Ja,
ich damit in zum Busch fliegen gehe.
ich glaube auch.
Okay,
Oh,
Spaß beiseite. Was
ja.
kann man nehmen? Was nimmt man zum Buschfliegen?
Also, es gibt ganz ehrlich, es gibt viele Maschinen und es ist immer die Frage, was möchtest du genau machen und wo? Also natürlich Bergfliegen in Frankreich, man kann das nicht Buschfliegen nennen, weil die Altisurface und Altiport, also Altisurface, die sind keine Flugplätze, aber die sind so Berglande-Graspiste, aber es gibt keinen Flugplatz da. Und die Altiport sind die echte Bergflugplätze. Viele davon haben auch Betonlandebahn. Das ist Bergfliegen, nicht Buschfliegen. So, es gibt viele gute, also ULs und so und auch nicht nur. Ich meine, viele Flugzeuge, damit kann man da landen. Also Buschfliegen, so gemeint zum Beispiel, also klar am Flussbett, wo es große Steine geben könnte oder auf dem Sand, wo es genau wie gesagt vielleicht weicher Sand geben könnte. Ja, das ist immer, also es gibt viele, selbst Bugradflieger können das gut machen. Also ihr habt bestimmt schon Videos gesehen von den Jungs in Neuseeland, die so Zenair zum Beispiel nutzen. Die haben auch so fast also 26 Zoll Bushwheels hinten und ein 21 Zoll Bugrad vorne, was richtig groß ist für einen Bugradflieger. Aber die landen immer in Willy. Und dann fast, wenn die angehalten sind, so kommt das Bugrad am Boden. So mehr oder weniger, die landen wie ein Spornradflieger, mehr oder weniger. Aber ja, also ich würde sagen, klar, Spornrad macht Sinn, weil das Hauptfahrwerk vorne ist, es ist stärker. Und fette Bushwheels noch dazu helfen, weil klar, wenn es große Steine gibt oder wenn man auf eine Wiese landen möchte, was natürlich nicht also einfach nur eine Wiese ist und kein Strip, dann ist es immer extrem wichtig, drüber zu fliegen natürlich, davor mehrmals, um zu schauen, okay, wo kann ich genau landen? Gibt es Löcher? Gibt es etwas anderes? Aber manchmal weiß man nicht. Vielleicht hat man etwas, ein Loch nicht gesehen, weil Rasen da war und so. Und natürlich, wenn du große Bushwheels hast, hast du mehr Chance, drüber zu rollen. So, genau die Flieger. Also in Europa wenn ich von ULs spreche, also Selen ist ein bisschen klar, ich meine, ich habe ein Selen, das ist ein bisschen mein Lieblings. Ich bin Segelflieger, so natürlich ist Tandemfliegen kein, also finde ich super. Meiner persönlicher Meinung sind Tandem Buschflieger machen mehr Sinn, weil, also also ich, wenn ich Sicherheit sagen darf, ja, weil du kannst, der Sicht, also Sicht ist Sicherheit. Je mehr du siehst, je sicherer es wird, natürlich, und mit einem Tandemflieger siehst du mehr. So, es gibt aber extrem gute nebeneinander Buschflieger. Also Just Aircraft macht da auch sehr, sehr schöne Flieger noch dazu. Ein Kitfox, also oder ein Eurofox, weil Kitfox gibt es nicht in Europa, aber Eurofox 2K, glaube ich, ist der Spornrad Eurofox zum Beispiel. Obwohl der Eurofox, der fliegt vielleicht nicht so langsam wegen dem Flügel und die Flaprons. Es ist trotzdem eine sehr schöne Maschine. In Frankreich, G1 Aviation, also G1 Aviation, macht einen guten Bugrad. Berg UL, was wirklich nicht, also gut fliegt. Man kann auch die Flügel klappen, was sehr praktisch sein kann. Humbert Aviation, also in den Vogesen, die produzieren seit sehr lange einen Spornradflieger. Es heißt Tetra. Der Tetra ist der, auf Französisch ein Tetra ist ein Auerhahn. Genau. Auerhahn auf Französisch ist Tetra. In den Vogesen gibt es noch einiges und deswegen heißt dieser Flieger so. Die sind viele Franzosen. Es gibt dieses Flugzeug nicht in, also dieses UL gibt es nicht in Deutschland. Das ist nicht in Deutschland zugelassen, nur in Frankreich. Aber es ist sehr beliebt und sehr viel bei Bergpiloten zum Beispiel benutzt, die UL fliegen. Und dann natürlich, ja, Savannah ICP ist auch gut. Also gute Freunde von mir fliegen Savannahs und bestes Beispiel ist die Geraldine Fasnacht, die Schweizerin. Also jeden Tag. Aber es ist ihr, also als Profi-Snowboarderin, ihr Job, also sie, ihr Ding. Sie landet am Gletscher in der Schweiz und trägt ihr Splitboard mit und geht Touren, ultra cool. Und sie fliegt ein Savannah-Spornrad. Genau. Und dann, wenn man über Eco-Klasse-Flugzeuge spricht, dann natürlich, also Supercabs, Carbon Cabs. Und so weiter. Aber natürlich, dann sind wir wieder in dem Problem, dass wir in Europa mit einer Eco-Maschine nur auf Flugplätze landen dürfen. Bis auf ein paar Länder wie zum Beispiel Rumänien. Es ist ein bisschen egal. Aber also ich habe am Anfang gesprochen von sich in dem Umwelt, in die Umgebung einmischen mit dem Flieger und es ist meine persönliche Meinung, dass Buschfliegen, es ist etwas, wo wir uns wie viel wie möglich, also klein machen wollen und auch also am Boden wollen wir keine Spuren lassen und deswegen sind diese große, also Bushwheels super dafür. Es ist gut, dass wir das mit UL machen müssen, weil unsere Maschinen auch leicht sind. Und noch dazu, wir haben Motoren, die keinen Lärm machen. Und das ist ein Thema, ich erlaube mich ein bisschen drüber zu sprechen, weil als Franzose, ich fliege viel in den Alpen, auch in Frankreich. Ich habe viele Freunde, die in dem Massif du Mont Blanc, so im Mont Blanc-Gebirge fliegen. Und jetzt gibt es eine Flugsperre im Sommer, seit diesem Jahr im Mont Blanc-Gebirge. Ich glaube, von jetzt ist von Juni oder Juli bis Oktober. Und natürlich, es ist ein großes Thema bei den Bergfliegern in Frankreich, weil es mehr und mehr Leute, die sich beschweren, dass die Flieger zu viel Lärm machen. Und also es ist, ihr wisst selber, es ist ein sehr, glaube ich, zwischen Piloten, es ist ein Zwiespalt, sagt man, oder? Thema? Genau. Ich liebe, also persönlich, ich liebe alles, was fliegt. Das so, das ist nicht, genau, das ist nicht das Thema. Es ist einfach nur, dass man muss sehen, seit also 50 Jahren ist die Menge von Leute, die am Berg gehen zum Spaß, Wandern, Skifahren, einfach exponentiell gegangen. Die Menge von uns, also Piloten, die in den Bergen fliegen, ist definitiv nicht exponentiell. Hat sich nicht exponentiell entwickelt. Natürlich, weil es mehr Leute am Berg gibt, dann sehen sie uns noch mehr. Und da viel in Frankreich, weil es noch extrem viele sehr schöne, klar, Flugzeuge gibt, aber alte Flugzeuge, diese Flugzeuge, die haben Motoren, die einfach extrem laut sind. Und ja, ich finde diese Flugzeuge wunderschön. Es ist einfach nur, dass die sind extrem laut und man hört die sehr viel. Und es gibt einen Grund, warum der französische Gebirgspilotenverein sagt, in seinen
Statuten.
wie ihr genau sagt, du wirst nicht mehr als zweimal auf demselben Bergplatz lang. Es gibt einen Grund dafür. Und leider gibt es Leute, die das nicht respektieren. Und es geht nicht nur um Landen, sondern einfach nur rumfliegen im Mont-Blanc-Gebirge oder so. Und natürlich ein Flugzeug, aber die Leute, die am Boden sind, wenn sie am Mont Blanc klettern, die sind mehrere Stunden unterwegs. So innerhalb dieser mehrere Stunden sind viele Flugzeuge vorbeigeflogen. Und unsere ULs haben einen Vorteil, indem sie sehr leise sind, natürlich im Vergleich zu Flugzeuge. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr so eine Lösung finden werden. Meiner Meinung nach, die Lösung ist Kommunikation. Wir müssen als Piloten eins zusammen, also Flugzeugpiloten und UL-Piloten, nicht mehr so einen Krieg machen. Ja, du bist ein UL-Pilot, du machst nichts, oder du bist ein Ego-Klasse-Pilot. So bitte, 2021. Und vor allem, wir müssen zusammen sein und mit den Leuten am Boden sprechen und sie zeigen, wie schön, was wir machen, ist. Und auch, dass wir wollen, die Leute, die am Boden sind, respektieren, weil die kommen am Berg auch im Urlaub. Die wollen auch Ruhe haben, die wollen es genießen. Ich auch persönlich gehe am Berg wandern. Und natürlich, klar, also selbst als Pilot, wenn ich 4 Stunden, 5 Stunden lang die ganze Zeit so Lärm hätte in ein wunderschönes Zirkus, also Gletscherzirkus wie am Mont-Blanc-Gebirge, das würde mich nerven. So, es ist ein Thema, und ich glaube, das wird mehr und mehr kommen. Es ist weniger in Deutschland, Tirol und so alles, weil das Bergfliegen und am Berg landen, am Gletscher landen, kann man leider nicht mehr, also nicht mehr, nicht machen in Deutschland und in Österreich. Aber es ist etwas wichtig, es ist ein Thema. Und wir müssen schon drüber sprechen und positiv kommunizieren und genau. Ja.
Ja, ich glaube, das Thema Fluglärm haben wir ja nicht nur in den Bergen, sondern auch jeder kleine Flugplatz hat es mit seinen Nachbarn. Da gibt es Flugplätze, wo du gar nicht mehr anfliegen kannst, weil sie nur noch bestimmte Landungen im Jahr ausgehandelt haben. Meine große Hoffnung ist, dass da das elektrische Fliegen uns tatsächlich wirklich weiterbringt, weil die so viel leiser sind, dass wir da einfach auf ein gutes Maß kommen, dass wir fliegen dürfen und die anderen weniger stören. Jetzt
Absolut.
kommen wir mal zum spaßigen Teil vom Buschfliegen und Stallfliegen. Wenn wir jetzt mal mit dir auf Tour gehen, wie planst du deinen Flug? Muss man da was Besonderes beachten?
Wie alle Flüge, Wetter, klar. Das Wetter natürlich, also noch mehr, wenn man in den Bergen fliegen möchte. So manchmal, also wenn es blauer Himmel gibt, das bedeutet nicht, dass, also es gibt Wind auch noch dazu. Kann auch ganz schnell gefährlich sein, wenn es nicht aus der, also wenn es aus der falschen Richtung gibt, aka Föhn. ja, also Wetter auf jeden Fall. Und dann planen, also eins, eine gute Empfehlung für alle, die es nicht kennen. Es gibt, ich möchte unbedingt das teilen, es gibt ein Website, es heißt, also ich nutze sehr viel am Tag, also in der Früh natürlich, und es ist ein Webcam-Website, es heißt Foto, also auf Deutsch mit F, foto-webcam.eu, und dieses Website ist super, es hat eine Karte, und auf diese Karte, man kann die Webcams überall in den Alpen mit dem Blickwinkel von dem Webcam sehen. Und wenn man also Klick oder Tipp auf dieses Webcam, dann kommt ein kleines Fenster mit dem Bild. Und lustigerweise sind die meistens Webcam natürlich in Tirol oder so, also nicht so weit weg, wo ich wohne, wo ich meistens auch fliege oder so. Aber das ist ein super praktisches Website für am Tag vom Flug, um zu schauen, ah, okay, ich möchte gern am Tag davor, habe ich mich überlegt, ja, ich möchte gern da in dieses Gebiet so durchfliegen oder so, die Pässe da oder die Berge da sind schön. Dann schaue ich mal in der Früh einfach auf dem Website und dann kann ich sehen, wie es wirklich ist mit dem Webcam. So, ich bin ein bisschen zu viel nach vorne gesprungen, aber die Planung bei mir, also eins, ich nutze SkyDemon seit 7 Jahren, auf ein iPad Mini. Ich habe mein iPad Mini auf mein linke Bein, und nicht auf mein Cockpit, weil aus Ergonomiegründen, weil sobald es sich ein bisschen in der Luft bewegt, finde ich ganz wichtig, meinen linken Ellbogen gegen mein Oberkörper zu haben, und dann ist meine Hand viel stabiler und dann kann ich das Touchpanel von dem iPad viel präziser nutzen als im Vergleich zu einem iPad, der am Cockpit also verbunden wäre. Und natürlich, da ist dein Arm gestreckt und jede Bewegung vom Flieger wird viel größer da, wo dein Finger ist. So, das ist ein Tipp. Also natürlich muss ich nach unten schauen, aber es ist natürlich, wenn ich, also in Ende Anflug werde ich nicht auf mein iPad schauen. So, das ist einfach kein Thema. Genau, SkyDemon ist super. Ich finde es, ich habe noch nicht ForeFlight probiert. Viele Freunde nutzen das in den USA. Ein paar Freunde in Frankreich, aber ich hab nur bei denen gesehen. Ich finde SkyDemon sehr intuitiv. Für alles, sammelt alle Daten. Ich finde es sehr interessant, dass die Anflugkarte in Frankreich sind umsonst, sowieso gesetzlich. Die kann man umsonst herunterladen auf dem Website von der DGAC, und SkyDemon integriert die drin umsonst noch dazu. So, das ist schon sehr gut. Und dann die Vorbereitung, es ist abhängig von wie lang möchte ich fliegen. Wenn ich nur einen Tag unterwegs bin, dann ja, vielleicht rufe ich einen Freund an in Italien oder so und dann frage ich ihn, ob er fliegt, oder bin ich allein. Und dann ist es abhängig, okay, was war meine letzte Tour? War ich im Nordosten, war ich in den Bergen im Nordwesten Italien oder so, und abhängig davon, dann plane ich, wo ich hinfliegen möchte. Es ist ziemlich, ziemlich Freestyle. Und dann die lange Touren natürlich, also wie mein Tour de France in 2019 oder noch besser Großbritannien in 2017, dann natürlich habe ich viel davor geplant. Aber das ist immer entspannt auf die Couch mit einem Bier oder etwas anders und dann so, ah, da möchte ich gern hin oder ein Whisky. da möchte ich gern hin. Ich finde, Sky Demon hat eine gute Feature mit dem Satellitenbild und natürlich bei Buschfliegen, das hilft ein bisschen. Und nicht nur, wenn man schöne Sachen sehen möchte, diese Feature ist echt super. Noch mehr, dass jetzt seit ein paar Jahren es ist möglich, die Flugroute direkt in dieses Satellitenbild zu bewegen. Das war vor 6 Jahren, das war gar nicht möglich. Du hast nur das Satellitenbild gesehen und du solltest dann zurück und dann deine Route ändern. Und zum Glück haben sie das verbessert. Ja, genau. Und dann, ich bin ziemlich losfliegen und dann schauen, was passiert. Und hauptsächlich, wenn das Wetter nach Süden geht, also wie die Kollegen in den USA sagen, dann am besten weg davon oder landen. Oder ich meine, es gibt Flugplätze auch überall in Europa. So. Es ist mir schon mehrmals passiert, denn einfach nicht drin. Und ich mache das und einfach landen. Und die Leute sind immer, die waren immer freundlich, immer hilfsbereit. Und es ist, ich finde, es ist etwas, was ich cool als finde bei längeren Trips, zum Beispiel eine Woche oder 10 Tage. Dieses, ich weiß nicht. Also ja, ich habe meine Route geplant. Es wäre schön, wenn es wie geplant funktionieren würde. Und gleichzeitig ist es super cool, wenn ab einem Punkt es nicht geht und ich muss es ändern und dann entdeckt man andere Sachen. Und es ist ein bisschen wie beim Segelfliegen, wenn man zum ersten Mal auf Strecken geht und dann so, ah ja, also ab dem Punkt, ich kann nicht mehr auf meinem Flugplatz landen. Und dieses Gefühl ist schon so, okay, ich flieg los. Oder ja, genau. Aber ich mag gern,
Genau.
also diese spontane Trips.
Das glaube ich. Und ich glaube auch, die Erfahrung, die man als Segelflieger sammelt, gerade wenn man irgendwann mal doch die Außenlandung macht, dann hat man halt nicht mehr die Scheu, oder man weiß, dass dann auch nichts Schlimmes passiert. Also im schlimmsten Fall kommt die Polizei, weil irgendeiner gedacht hat, dass man abgestürzt ist. Aber die sind dann ja auch ganz locker. Ist dir das schon passiert?
Es ist mir, dass die Polizei kommt. Es ist
Oder eine
also
Außenlandung generell.
nach außen. Okay, ich habe viele Geschichten über dies. Also, meine erste Außenlandung war mein drittes Solo mit
Wow,
15
so früh schon.
und eine ASK 21. 5 Kilometer entfernt vom Flugplatz.
Oh,
Ja.
fast zu Hause.
Ja, davon habe ich viel gelernt. Und zum Glück, das hat mich nicht so also, weggebracht von Fliegen. Da hat damals mein Fluglehrer gesagt, du springst sofort wieder zurück in den Segelflieger mit mir. Und dann, also, dann ist zum Glück keine Angst gekommen. Klar, das wäre, also sowas kann passieren. Ja, ich mag lieber drüber lachen, klar. Nee, die Polizei, ja, das war, ich glaube, das war meine letzte Außenlandung in Frankreich. Und wir wollten mit einem Freund, wir wollten eine Tour de Paris machen. So, das war immer ein bisschen unser Ziel, so um Paris so komplett zu fliegen. Und es hat, glaube ich, das war eine. Das war auf jeden Fall mehr als 300 Kilometer Strecke, schon mehr, ich glaube 400, sowas. Und nach 3/4 von der Strecke müsste ich ja auf eine Wiese landen. Und da gab es wirklich nichts in der Nähe, also eigentlich zwei Bauernhöfe. Und einen davon waren Leute da und die waren natürlich super nett und die haben mich eingeladen zum Essen. Also ein Traum. Da ist die Gendarmerie gekommen, die haben es geschaut, ich habe sie erklärt, wie sie fliegen. Ah ja, wir haben gedacht, dein Flugzeug ist gestürzt und so. Alles gut, ja. Und das war das Schönes. Das Nicht-Schönes ist, dass nach dem Abendessen, da sind meine Freunde um 11 Uhr nachts mit dem Anhänger angekommen und wir sind zum Segelflieger gekommen. Und obwohl ich die Abdeckungsplane auf meine Haube so platziert habe, um zu schützen, ist jemand in die Zwischenzeit gekommen, hat es abgemacht, hat die Scheibe aufgemacht, hat meinen Fallschirm geklaut, hat es wieder zugemacht, hat wieder die Abdeckungsplane drauf gemacht und ist abgehauen. Genau. Fallschirm
Das ist ja
geklaut.
krass.
So, total krass. Zum Glück, sagen wir es so, unser Chef vom Verein hat alle Vereine in der Umgebung, wo ich außen gelandet bin, kontaktiert, auch alle Bürgermeister. Und die haben es informiert und er hat gesagt, hey, das ist echt blöd für unser Verein. Ein Fallschirm kostet schon viel Geld. Wenn es zurückkommt, dann werden wir eine Belohnung geben. Und tatsächlich ist es, glaube ich, es ist im Sommer passiert und in Oktober hat ein Bürgermeister angerufen und die haben gesagt, dass jemand mit einem Auto am Rathaus, also neben der Werkstatt vom Rathaus, vorbeigefahren ist, schnell aus dem Auto gegangen ist, hat das Fallschirm auf eine Werkbank gelassen und ist abgehauen. Und so haben wir den Fallschirm wiedergekriegt. Die haben es nicht aufgemacht. Wir haben es geprüft danach und die haben es nicht aufgemacht, die haben es einfach so geglaubt. Wir werden nie wissen, warum. Aber das war meine letzte Außenlandung. Mit dem Segelflieger.
Genau, jetzt machst du es
Genau.
ja absichtlich.
Jetzt ist Absicht. Ja, genau. Jetzt ist das Ziel schon weg abzufliegen von dem Spot. Genau. Ja.
Wir bleiben in der Thematik Buschfliegerei.
Ja.
Maxim, was muss ich dabei haben? Was ist essentiell wichtig, wenn ich mit meinem SUV-Flugzeug in den Busch fliege?
Also, es gibt ein Gerät, was ich jeder empfehlen würde zu haben, wenn man keine ELT im Flieger hat, ist eine PLB, also Personal Location Beacon. So ein wie sagt man auf Deutsch? Rettung.
So eine Rettungspistole, meinst du jetzt sowas,
Nee,
oder?
nee, nee,
Nee?
nee. Wie
Nee,
ein
so ein,
ELT, was du
genau, wie
trägst.
so ein
Achso,
Funkgerät, also
genau. So eine Art
Peilsender, Peilsender, das ist doch das
Satellitenpeilsender.
Wort, oder?
Genau. Ja, genau. Also, genau. Es gibt ganz viele Modellen, verschiedene Marken und so alles. Und also es ist nicht nur zum Buschfliegen, aber ich finde es wichtig, weil natürlich, wenn die Maschine schon was hat, aber meine hat keine, so ich trage mein PLB auf mich. Das finde ich sehr wichtig. Und dann, ja, ich bin persönlich ein bisschen vielleicht hardcore mit dem Thema Safety Gear und welchen Safety Vest trage. Ich finde es sinnvoll, warum? Weil ich schon sehr viele Geschichten gehört habe, nicht in Alaska, sondern bei uns hier in Frankreich, in den Alpen, wo zum Beispiel vor ein paar Jahren ein Franzose mit einem UL in einen Wald gestürzt ist und ist fast 2 Tage in seinem UL geblieben, in dem Baum. So. Also zum Glück, die haben ihn gerettet, alles okay. Aber der ist 2 Tage lang da geblieben, weil niemand wusste, dass er da war. Natürlich, wenn du
Wow.
ein PL, wenn du ein, so ein PLW hast, dann drückst du einen Knopf und es sendet auf 121,5, es sendet auf GPS, auf GLONASS, es sendet auf 406 Megahertz. Also das können alle hören. Natürlich, wenn es noch Batterie hat, ist natürlich wichtig, aber das ist nicht das Thema. Das muss sein. Aber dieses Gerät ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Und ganz ehrlich, heutzutage, wenn du in den Bergen fliegst, in den Alpen, hast du fast immer Netz auf dem Handy. Ja, in der Luft. Wenn du ein Problem hast und du bist ganz ehrlich, also ja, es gibt viele Leute, die in den Bergen wohnen, aber trotzdem, man ist extrem schnell irgendwo, wo es keinen Empfang gibt und wo man extrem weit weg von Leute ist. Und noch dazu, vielleicht kommt das schlechtes Wetter schnell auf dich zu, dann bist du wirklich am A. Und es gibt extrem viele Geschichten. Also leider kann ich mich nicht mehr erinnern, wie er heißt, aber ein Franzose, der ein sehr gutes Buch über Bergfliegen geschrieben hat. Und ihn, ein Freund von ihm hat genau dieses Thema gehabt. Der ist aus Grenoble, so schon große Stadt, geflogen Richtung Norden und Skigebiet. Und da war mehr oder weniger ein Loch. Das Wetter war nicht super schön, aber es war okay. Und was ist passiert? Sind Wolken schneller gekommen? Es war im März, glaube ich, März, April. Es gab noch Schnee. Er hat plötzlich einen Fels gesehen, hat Angst gehabt und hat seinen Fallschirm gezogen. Ist im Schnee in Sicherheit gelandet. Er war wie ich jetzt, so, also okay, ich habe keine Jeans, aber der hatte einen Jeans und normale Schuhe. Also ich fliege immer mit Bergschuhen und es ist, ja, die sind nicht am Gelenk sehr flexibel, aber ich fliege immer mit Bergschuhen, weil wenn es etwas passiert und ich bin am Berg und ich muss laufen, dann habe ich Bergschuhe und nicht Flipflops oder ja, Sneakers. Ist vielleicht übertrieben, aber für mich ist es so. Und ja, und er ist mehrere Tage da geblieben. Er ist eine Nacht zum Glück in seinem Fallschirm in dem Flieger geblieben. Die konnten ihn natürlich nicht suchen, weil es einen Schneesturm gab. Da hat ein Tag hat er gewartet, komplett, ist niemand gekommen. Dann eine zweite Nacht, dann ist er runtergelaufen, er wusste, wo er war. Er hat eine Berghütte, nee, das war die zweite Nacht. Am Ende von dem ersten Tag, also nach der ersten Nacht, ist er gelaufen und bis zur Berghütte. Da hat er geschlafen. Und sein Fehler war, nicht da drin zu bleiben. Dann, er hat gedacht, okay, ich laufe wieder runter zum Tal. Im Sommer brauchst du 4 Stunden. So, probier mal im Winter mit, selbst mit 50 cm Schnee, mit normalen Schuhen. Und genau. Und am zweiten Tag ein Hubschrauber von der französischen Bundeswehr hat ihn gesehen. Und die haben zuerst gedacht, dass es jemand auf einer Wandertour war, weil er so müde war, dass er nicht mal in der Lage war, so Hilfe und so Zeichen zu machen. Und aber zum Glück, der Pilot vom Hubschrauber hat gedacht, so, hey, es ist einfach nicht möglich. Niemand ist da, um zu wandern, noch mehr nach dem Sturm und so. Es kann nicht sein. Es ist der Pilot. Und die haben ihn gerettet. Und diese Geschichte, ich habe es nur gelesen, ich habe es nicht mal gehört von der Person, aber es ist immer in meinem Kopf. Deswegen, ja klar, habe ich ein Kind, es ist noch mehr in meinem Kopf, aber für mich selbst, rein für mich selbst. Also ich will alle Chance bei mir haben und ja, also das ist deswegen. Deswegen trage ich diese Safety Vest und habe alle meine Dinge drin, weil wenn ich irgendwo, mein Motor geht aus, ich muss irgendwo landen in den Bergen, wo es nichts gibt oder so. Und vielleicht habe ich Chance, dass ich weg vom Flieger gehen kann und der Flieger brennt. Dann zumindest habe ich alles, was ich brauche auf mich. Ich habe meinen PLB, ich habe eine Trinkflasche, ich habe einen Funk auch dabei. Das nutze ich auch oft am Flussbett, wenn wir mehrere Flieger sind, zur Sicherheit. Ich habe ein Messer, klar, kleine Fernglas und so weiter. Also Erste-Hilfe-Kit. Und das passt alles super in dem Safety Vest und ich kann ohne Problem im Flieger kann ich fliegen, ohne Problem. Und ich kann aus dem Flieger gehen und ich habe alles auf mich.
Liebe Privatpilotinnen und Privatpiloten, an dieser Stelle ein Break von unserer Seite. Es geht weiter im Teil 2 und da wird uns dann Maxim verraten, was es mit den ersten 30 Sekunden nach einer Landung auf sich hat, was man bei ihm im Flieger auf jeden Fall finden muss, wenn er früh wieder abfliegt und was es so noch mit seinem YouTube-Kanal und seinem Buch auf sich hat. Diese und weitere Fragen klären wir in Teil 2.